Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Kampf um Ressourcen vom Nahen Osten bis zum Klimapaket. Das ist unser Thema im Wortwechsel heute Abend. Am Tag der globalen Demonstrationen für mehr Klimaschutz, wenige Stunden nachdem die Bundesregierung das Klimapaket auf den Tisch gepackt hat und eine Woche nach dem Drohnenangriff auf das Herz der globalen Ölindustrie am Persischen Golf. Gleich mehr dazu, wie alles miteinander zusammenhängt. Live im Studio von Deutschlandfunk Kultur in Berlin sind Mareike Transfeld von der Freien Universität Berlin. Sie ist Expertin für den Jemen, die Emirate und Saudi-Arabien. Bahman Niromand, Germanist, Publizist und der wohl berühmteste Exil-Iraner in Deutschland. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und Edgar Göll, Zukunftsforscher am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, kurz IZT. Ganz herzlich willkommen an Sie alle hier im Studio. Das Klimapaket, es liegt auf dem Tisch seit ein paar Stunden. Pressekonferenz ist gelaufen. Herr Fratscher, Sie sind gerade als Letzter hier hereingeweht ins Studio. Ist das der große Wurf?
Nein, es ist nicht der große Wurf. Das Klimapaket zeigt sicherlich den guten Willen der Bundesregierung, dass sie verstanden hat, worum es geht. Es ist ein Signal, mir fehlt ein bisschen der Mut. Es sind viele Einzelmaßnahmen, die letztlich leider doch wieder relativ viel Klientelpolitik machen. Also so der Versuch, wir wollen etwas tun, aber wir wollen auch niemandem wehtun. Das ist so für mich die Zusammenfassung. Deshalb bin ich kritisch, ob es denn gelingen wird. Zum einen darf man nicht vergessen, Deutschland verfehlt sein Klimaziel 2020. Man will jetzt bis 2030 sicherstellen, dass man das nächste Ziel wenigstens erreicht. Was mir fehlt, ist eine klare Weichenstellung, was CO2-Ausstoß betrifft. Also eine klare Ansage, das ist eine Steuer oder das ist ein System, wo wir gewisse Quoten haben, also einen Handel haben, sodass wir den CO2-Ausstoß wirklich begrenzen können. Und da fehlt der Bundesregierung der Mut, weil man sich Sorge macht, die Konsumenten oder die Autoindustrie oder wer auch immer könnte böse sein und sagen, das geht doch nicht. Und das finde ich eine große Chance, die verpasst wurde. Also es ist ein Signal, aber der Bundesregierung fehlt der Mut.
Edgar Göll, Sie als Zukunftsforscher, Sie haben zu tun mit Szenarien, die über 2030 hinausreichen, also auch durchaus bis 2050 oder noch weitergehen. Hat die Bundesregierung dieses Ziel schon wieder nicht richtig angepeilt?
Also ich würde Herrn Fratscher zustimmen. Zudem kommt die ganze Sache jetzt 10, 15 Jahre zu spät. Genau solche koordinierenden Maßnahmen in der Bundesregierung hätten 1992 oder folgende erfüllt werden müssen, angegangen werden müssen. Auf der anderen Seite würde ich auch zustimmen, ich glaube, die Bundesregierung hat verstanden, obwohl es natürlich auch unterschiedliche Ministerien gibt. Und das große Problem scheint weiterhin zu sein, in die Zukunft hineinzudenken. Das heißt auch, sich vorstellen zu können, was Klimawandel, was soziale Verwerfungen, was weitere Migration, was Erwerbslosigkeit, Technologisierung uns in Zukunft an Herausforderungen bringen. Und ich glaube auch, da ist das, was jetzt auf den Weg gebracht wird, dann doch etwas zu schwach. Aber es ist ein erster Schritt. Und wenn man im Laufe der Zeit vielleicht merkt, hallo, das reicht nicht, hoffe ich einfach, dass der Druck von der Straße, wie heute hier in Berlin, in vielen anderen Städten, oder auch der Druck der Wissenschaft und so weiter, dann doch stark genug ist, um die Leute in der Regierung dann noch ein bisschen nach vorne zu treiben.
Bahman Niromand, das Öl, das wir verbrennen und das zum Klimawandel beigetragen hat, stammt unter anderem aus der Region, aus der Sie stammen, aus Iran. Und dort haben wir nun wieder eine große Krise. Es geht um Kampf um Ressourcen. Glauben Sie, dass die Bundesregierung, ähnlich wie sie beim Klimapaket jetzt zu zaghaft ist, die politischen Entscheidungen, die zum Beispiel in der Iran-Politik notwendig sind, auch zu zaghaft angeht?
Nein, daran habe ich große Zweifel. Die Bundesregierung scheint einfach mehr oder weniger zuzuschauen, was in dieser Region geschieht. Es melden sich katastrophale Zustände an. Besteht die Gefahr eines Krieges zwischen den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Israel und so weiter auf der einen Seite und Iran und seine Verbündeten auf der anderen Seite. Und wenn es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung käme, würde das eine internationale Katastrophe bedeuten. Es betrifft nicht nur ein Land, sondern nicht nur eine Region, sondern die gesamte Welt. Das hat sehr viel auch mit Umwelt zu tun. Denn stellen Sie sich mal vor, es findet da tatsächlich ein Krieg statt und die Folgen, diese Millionen an Flüchtlingen, die sich dann auf den Weg machen würden, natürlich nach Europa, und all die anderen, also Umweltzerstörungen, Verschmutzungen und so weiter, das hat alles was miteinander zu tun. Vielleicht reden wir darüber später, was man grundsätzlich tun müsste.
Mhm. Frau Transfeld, Sie sind auch eine Kennerin der Region. Wir sehen, dass wir hier ein Klimapaket auf dem Tisch haben und gleichzeitig trifft die Klimapolitik die Sicherheitspolitik. Ist es eminent wichtig, dass beides zusammen gedacht und auch zusammen geplant wird für die Zukunft?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, besonders da die Auswirkungen des Klimawandels natürlich früher oder später auch Auswirkungen für die Sicherheit in Europa haben werden. Da geht es nicht nur um Krieg, sondern es geht tatsächlich auch einfach darum, wie sich das Klima in armen Ländern verändert und die Leute vor Ort eben überhaupt gar nicht die Mittel haben, darauf zu reagieren. Und das löst natürlich sehr viel mehr Migration aus, als wir es heute schon haben, und führt auch noch zu mehr Kriegen, was wir eben auch im Nahen Osten sehen. Ich denke, dass es deswegen auf jeden Fall zusammengedacht werden muss und auch langfristig gedacht werden muss, damit man eben diese Faktoren auf dem Schirm hat. Auch reiche Länder, muss ich noch dazu sagen, Saudi-Arabien hat ja auch nicht unbedingt den Klimawandel auf dem Schirm bei der eigenen Politik. Saudi-Arabien ist sehr stark vom Erdölexport abhängig und versucht jetzt gerade in der letzten Minute durch ein Reformpaket diese Abhängigkeit etwas aufzulösen. Aber da steht natürlich auch nicht Klimapolitik an erster Stelle.
Herr Göll, Sie als Zukunftsforscher haben auch mal den Blick von oben, der ja auch sehr wichtig ist. Ist für beide Regionen, sowohl uns hier, die wir abhängig sind vom Öl und wegkommen müssen davon und überlegen, wie wir es machen, genauso wie die Region da unten, das große Thema, die Ära nach dem Öl zu bauen, auszudenken und so umzusetzen?
Ja, also absolut. Also wenn man das jetzt verkürzt sagen darf, ist es so ein Verhältnis zwischen Dealer und Konsument. Ne? Mhm. Also wir sind absolut abhängig, haben uns abhängig gemacht oder machen lassen von Erdöl und den Derivaten und so weiter. Und auf der anderen Seite konnten sich dann Staaten, also sogenannten Rentenökonomien wie Saudi-Arabien und so weiter, natürlich auch so ein bisschen zurücklehnen, gar nicht so an ihre eigene Zukunft, Industrialisierung, Bildungssystem und sowas denken, sondern sagen, Mensch, wir verkaufen hier das Öl, uns geht's gut, wir können sogar unsere Leute bezahlen, obwohl die jetzt gar nicht wirklich also so arbeiten müssen, also ist keine Arbeitsgesellschaft im engeren Sinne, sodass, glaube ich, beide Ländergruppen große Probleme haben, ihre Routinen, ihre Gewohnheiten, auch ihre Denkgewohnheiten, ihr Selbstbild zu überwinden. Das ist sicherlich in Gesellschaften wie Saudi-Arabien und der arabischen Welt generell vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es sich um tendenziell statische Gesellschaften handelt, die noch nicht so schnell sich entwickelt haben oder verändert haben. Aber bei uns sehe ich das auch. Die heutige Diskussion in der Bundesregierung hat das gezeigt, dass bestimmte Ministerien auf ihre Klientel ganz stark Rücksicht nehmen. Zum gewissen Grade kann ich das nachvollziehen, ist auch Teil von Demokratie. Aber wenn man das Gewicht, die Relevanz von Klimawandel, Biodiversität und ähnlichen Themen nicht wirklich verstanden hat, nur dann kann man eigentlich so nur eine schrittweise Politik machen. Also es müsste wirklich noch radikaler umgedacht werden. Und da gibt es relativ wenige Akteure, die das thematisieren. Also Wissenschaften würde ich schon dazu zählen, die das thematisieren. Und da hat sich in den letzten Jahren so ein Motto herausgebildet oder so eine Alternativen-Konstellation, wo jemand gesagt hat, also entweder wir kriegen diese große Transformation, diese große Veränderung durch Design, also bewusst und mehr oder weniger geplant hin, Oder es passiert ein Desaster und dann wird es diese großen Veränderungen geben im Sinne von Katastrophe. Ne? Und jeder rennt wild durcheinander und keiner weiß, was eigentlich
ist. Ist die Frage, wie viel kann man steuern? Was sagt der Ökonom dazu, Marcel Fratscher? Kann die Politik das steuern gegen die ganzen Widerstände, die da sind? Also Herr Göll hat gerade gesagt, wir sind im Prinzip alle Junkies unseres Konsumverhaltens. Geht es ökonomisch? Politisch ist es ja wohl schwierig.
Natürlich ist es richtig, dass der Klimaschutz und die Umstellung von Technologien, die geringere Abhängigkeit von Öl, von Gas, von fossilen Brennstoffen, natürlich wirtschaftliche Risiken und Kosten beinhaltet. Das erfordert einfach auch den Menschen zu sagen, ihr werdet euer Verhalten ändern müssen. Auto zu fahren wird einfach teurer werden und Fliegen wird teurer werden, also auch ehrlich zu sein. Natürlich ist es für viele Unternehmen ein riesiges Problem. Nehmen Sie die Automobilbranche, ja, die vom Verbrennungsmotor abhängt. Das ist einer der großen Exportschlager, die eine der großen wirtschaftlichen Stärken Deutschlands ohne Frage. Schafft knapp 1 Million guter Jobs, hervorragender Jobs in Deutschland mit Zuliefererindustrien. Wo ich mich gegen wehre, ist, dass immer nur die Risiken und Kosten gesehen werden und nicht auch die Chancen. Denn darüber, worüber wir in Deutschland sprechen, sprechen alle Länder. Auch China versteht, und Indien mit jeweils 1,3 Milliarden Menschen, also ein Vielfaches von dem, was wir in Deutschland haben, verstehen, dass die Zukunft bei den erneuerbaren Energien liegt, dass sie Klimaschutz ganz groß schreiben müssen. Und das ist für uns eine wirtschaftliche Chance zu sagen, wenn es der deutschen Wirtschaft gelingt, die Technologien zu entwickeln, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in China, in Indien, USA, weltweit nachgefragt werden, dann ist es eine riesige Chance. Und bereits heute ist es eine Stärke. Wir haben 350.000 Beschäftigte im Bereich erneuerbarer Energien. Man erinnere sich, große Kohlepaket, 40 Milliarden Euro, wird wahrscheinlich eher 100 Milliarden Euro kosten, für 30.000 Beschäftigte in der Kohleindustrie. Das zeigt schon, wo wir heute stehen. Bereits heute sind erneuerbare Energien, Zukunftstechnologien viel wichtiger wirtschaftlich als Kohle und andere Dinge, die davon abhängig sind. Also es ist ein Risiko, es hat Kosten, aber wenn die Politik es klug gestaltet, also die richtigen Anreize setzt, dann ist es eine riesige wirtschaftliche Chance. Und Anreize heißt zwei Dinge. Einmal klare Regulierung, dass Unternehmen wissen, was sie in 5, in 10, 15 Jahren denn leisten müssen und zahlen müssen. Sonst ist es schwierig, viele Unternehmen sich darauf einzustellen. Und zweitens auch positive Anreize. Also ich würde mir wünschen von der Bundesregierung richtig massives Investitionsprogramm in Innovation, in Wissenschaft, damit wir in Deutschland diese Führung, die wir schon haben, Technologieführerschaft in den Bereichen weiter ausbauen können. Also diese beiden Elemente, klare Regeln, klare auch Verbote und Gebote und auf der anderen Seite technischen Fortschritt, technologische Entwicklung. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass Klimaschutz mehr eine wirtschaftliche Chance ist als ein Risiko.
Das ist da genauso ein Postulat, eine Forderung für den Mittleren und Nahen Osten. Herr Niromand, können Sie sich vorstellen, dass das Regime im Iran diesen Umbau des Staates in ökologischer Richtung, erneuerbare Energien, durchaus auch vorantreiben könnte, um das Überleben des Staates auch zu sichern? Wenn man sich anschaut, dass der Klimawandel zum Teil diese Regionen, werden sie nicht mehr bewohnbar sein, weil es einfach so heiß wird, über 50 Grad, das kann dann keiner mehr richtig aushalten. Die Landwirtschaft, wie geht es der im Iran? Kann dieses Regime das auf den Weg bringen und kann man mit dieser Region dann besser zusammenarbeiten?
Also da müsste eine ganz andere Regierung an die Macht kommen im Iran. Denn diese gegenwärtig herrschende Regierung hat die ganze Umwelt im Iran zerstört durch den Bau von Staudämmen, die unnötig waren, durch Vernichtung bestimmter landwirtschaftlicher Ressourcen. Und ich glaube, es müsste eine totale strukturelle Veränderung erfolgen, wenn Iran der Umweltproblem gerecht werden wollte oder könnte. Es ist merkwürdig, dass die Iraner, zumindest eine bestimmte Schicht, die es sich finanziell leisten kann, genauso oder noch verrückter konsumorientiert ist als als die Leute in Europa oder in Amerika. Ohne die Basis überhaupt dafür zu haben. Das ist ja nur durch diese Rentenwirtschaft, die wir haben, durch das Öl, die Möglichkeit besteht für diese Schicht von Iranern oder Arabern oder auch in der gesamten Region, dass die so leben oder vielleicht noch extremer als im Westen und überhaupt nicht daran denken, dass bald diese Ressourcen zu Ende sind und sie eine ganz andere Wirtschaft haben müssen.
Wie sehen es die jungen Menschen? Also Iran hat eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Heute hier in Deutschland sehr viele junge Menschen, über 1 Million auf die Straße gegangen für den Klimaschutz. Diese jungen Menschen im Iran müssten ein Interesse daran haben, dass ihre Zukunft gesichert ist, dass sie leben
haben
können.
Sie auch. Es gab auch zahlreiche Unruhen und Demonstrationen, zum Beispiel ein großer See im Nordwesten Irans ist total trocken geworden und da haben die Menschen lange Zeit demonstriert, aber die Politik kümmert sich nicht um solche Sachen und es ist einfach wir sehen zum Beispiel, die Wüsten im Iran wachsen immer weiter und es wird nichts dagegen getan. Das ist die Trockenheit, ist eine große Gefahr, der Wassermangel oder die falsche Nutzung des Grundwassers. Teheran sinkt schon, die Hauptstadt Teheran sinkt schon langsam und es ist eine Gefahr, dass das ganze Land durch die Umweltkatastrophen, die sich ankündigen, einfach zugrunde geht.
Frage auch an Frau Transfeld. Wenn wir jetzt sehen, dass diskutiert wird über einen möglichen Krieg in der Region, dass die alten Feindschaften hochgespielt werden, die alten Drohparolen wiederkommen, sind das Verdrängungsmechanismen? Wird damit vernebelt, dass es eigentlich um was viel Wichtigeres geht, nämlich die Lebensressourcen?
Ja, auf jeden Fall hat der Konflikt im Nahen Osten unterschiedliche Dimensionen, die immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach vorne oder nach hinten treten. Derzeit wird es wirklich immer offensichtlicher, wie stark die Rolle von Ressourcen in dem Konflikt spielt. Also es geht wirklich ganz konkret darum, wer welches Territorium kontrolliert, um möglicherweise eben dort Häfen zu kontrollieren oder auch Pipelines zu bauen, um den Erdölexport zu vereinfachen für das jeweilige Land. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die einzelnen Staaten eben wirklich um diese Vormachtstellung nicht nur politisch im Nahen Osten, sondern eben auch was den Export von Öl angeht, kämpfen. Aber nochmal ein paar Punkte anzusprechen, die hier erwähnt wurden. Ich denke, die deutsche Politik muss nicht nur mutiger sein, was diese Transformation der Umweltpolitik angeht, sondern eben auch, was insgesamt die Außen- und Sicherheitspolitik angeht, die gerade was zum Beispiel den Konflikt im Jemen angeht, ist es ja schon so, dass Deutschland eine konstruktive Rolle spielen kann. Aber da ist eben auch immer wieder die Vorsicht, irgendwo Saudi-Arabien auf die Füße zu treten, wegen möglicher Wirtschaftsbeziehungen, Waffenexporten etc. Aber natürlich könnte Deutschland da auch eine konstruktive Vermittlerrolle einnehmen. Und da, ja, wie gesagt, das zieht sich dann wohl irgendwo durch die Politik, diese Vorsicht. Und natürlich sollten Sicherheitspolitik und Umweltpolitik zusammengedacht werden, weil es eben auch die Möglichkeiten gibt, durch eine andere Umweltpolitik die Situation im Nahen Osten zu entlasten. Und da, das ist es sicherlich wert, da tiefer reinzugucken, welche Möglichkeiten denn da bestehen, durch diese Mittel wirklich den Druck im Nahen Osten etwas ja, weniger zu machen.
Sie haben die Waffenexporte angesprochen. Man kann, glaube ich, Sicherheitspolitik und Umweltpolitik nicht, Herr Fratscher, ohne die Ökonomie sehen, ohne die Wirtschaft. Und da geht es ums Geldverdienen. Und das ist dann das schlagende Argument. Wenn wir auf die gesamte nordafrikanische Region, den Nahen und Mittleren Osten mit einbezogen, und Herr Göll, dafür haben Sie ja ein großes Projekt, das Menara-Projekt, wo Sie in die Zukunft schauen und Szenarien entwickelt haben. Kann man sich auch als von ökonomischer Seite vorstellen, Herr Fratscher, dass da die Region zum Beispiel führend wird, was die Sonnenenergie, Gewinnung der Sonnenenergie angeht?
Das kann man sich vorstellen, aber ist im Augenblick noch relativ unwahrscheinlich. Und was wir wirtschaftlich sehen, wir haben es politisch angesprochen, dass eigentlich für die Länder, die vom Öl abhängig ist, das eine wirtschaftliche Katastrophe ist. Wir reden vom Fluch der Rohstoffe. Denn was es bedeutet ist, wenn Sie ein Land haben, das sehr von den Rohstoffen abhängig ist, das bedeutet auch, dass viel zu wenig in Alternativen investiert wird. Wir haben eben über eine sehr starke junge Bevölkerung im Iran gesprochen. Das gilt auch für Saudi-Arabien, das gilt für die meisten Länder. Und was diese Volkswirtschaften nur zu schlecht geschafft haben, das gilt nicht nur für Saudi-Arabien, sondern für viele Teile Nordafrikas, und den arabischen Raum. Iran ist dann eine Ausnahme. Ich glaube, Iran hat ein sehr gutes Bildungssystem, zumindest im Vergleich zu anderen arabischen Ländern. Entschuldigung, es ist kein arabisches Land, aber im Vergleich zu arabischen Ländern. Da ist das große Problem, dass man sich zu sehr auf diese Einnahmen durch Ölexporte verlässt. Beispiel Saudi-Arabien bezieht 70% der staatlichen Ausgaben, der staatlichen Einnahmen, was der Staat ausgibt, kommt vom Öl. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt davon ein Teil wegbricht, dann hat man sofort ein riesiges soziales Problem. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen auf Ihre Frage, sagen, diese Länder werden sich nur diversifizieren, neue Sektoren, neue Wachstumschancen eröffnen, wenn sie weniger abhängig werden vom Öl. Deshalb ist es eigentlich auch gut für sie, dass der Westen, dass die Weltwirtschaft nicht mehr, hoffentlich in der Zukunft nicht mehr so abhängig ist vom Öl, sondern dass diese Länder gezwungen werden. Und es ist ein schönes Beispiel, diese kleineren Länder, Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, die viel ihrer Öleinkünfte genommen haben, um Handelszentren aufzubauen, Finanzzentren, Logistik aufzubauen, um sich Alternativen zum Öl zu schaffen. Und meine große Sorge ist, dass zu viele Länder, dazu gehört mit Sicherheit Saudi-Arabien, zum Teil auch noch Iran, wir sehen es in Venezuela, wir sehen es in Nigeria, alles auch zum Teil gescheiterte Länder, gescheiterte Staaten. Also hier besteht die Chance, aber dafür müssen diese Länder einen Kurswechsel machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie demokratischer werden müssen, dass die Regierungen mehr Rechenschaft ablegen müssen und dass sie sich wirtschaftlich vom Öl wegentwickeln müssen. Nur so ist eine Chance, dass man der eigenen Bevölkerung und der eigenen Jugend auch wirklich eine Zukunftsperspektive anbieten kann.
Der Zukunftsforscher gleich dazu.
Ja, also ich möchte das gerne nochmal ergänzen. Gerade die Länder, die Sie jetzt am Ende wegen ihrer Abhängigkeit von Ölexporten, von Öleinnahmen genannt haben, zeigen eigentlich auch die große Wichtigkeit von externen Akteuren. Also hervorgehoben sein muss natürlich die USA in dem Zusammenhang, die in allen diesen Ländern, ob nun positiv oder negativ, einen großen Einfluss haben oder hatten. Ja? Und das muss berücksichtigt werden, auch dann letzten Endes von der deutschen Außenpolitik. Aber weil Sie gerade auch nochmal Saudi-Arabien zu Recht angesprochen haben, bei uns im Institut tauchten vor etwa 15, 16 Jahren einige Menschen aus Saudi-Arabien auf und fragten uns als Zukunftsforscher, wie könnte denn ein Peak-Oil-Land oder eine Gesellschaft in Saudi-Arabien aussehen? Also wir konnten da wegen Geldmangel oder wie auch immer Finanzierung dann kein wirkliches Projekt daraus machen. Aber es zeigte, dass eigentlich schon vor etwa 15 Jahren in Saudi-Arabien bestimmte Leute daran gedacht haben oder darüber nachgedacht haben. Aber wir sehen, es ist ganz wenig passiert. Vor 3-4 Jahren hat der Kronprinz eine große Zukunftsstrategie 2030 ins Leben gerufen, die aber auch eher nur plakativ ist und so weiter. Aber noch einen dritten Punkt möchte ich kurz anfügen, und zwar, es gibt dort in der Region, Nordafrika hatten Sie angesprochen, durchaus Unterschiede. Also Marokko, da gibt es große Potenziale, sowohl Windenergie als auch Solarenergie betreffend. Und in dem großen Projekt Menara mit Namen haben wir durchaus Szenarien entworfen, die auch teilweise positiv sind. Und wir haben uns Marokko herausgegriffen als ein Land, was das Potenzial hat, und nicht nur das Potenzial, sondern teilweise auch den Willen, diese regenerativen Energien mehr oder weniger systematisch zu nutzen. Und da könnte man sich vorstellen, wenn da die Regierung und entsprechende andere Akteure in der Gesellschaft, auch die Unternehmen, da in diese Richtung weitergehen, wäre das Land, also stünde sehr, sehr gut da, denn die Verbindung zu Europa ist gegeben, Frankreich insbesondere, aber auch EU insgesamt und natürlich auch in den Süden. Also auch Subsahara-Afrika kann man davon ausgehen, dass es da Entwicklungspotenziale gibt. Momentan gab es ja wieder so einen Hype, das neue aufstrebende Afrika. Das heißt, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, so 10, 20 Jahre weiter, gibt es durchaus Potenzial. Aber diese Schritte, die durchzuführen wären, die sind voraussetzungsvoll. Die fallen nicht vom Himmel. Und da spielt dann sicherlich, wie hier auch schon angemerkt wurde, deutsche Außenpolitik auch eine große Rolle.
Gegenrede Marcel Fratscher oder ergänzen?
Ergänzen. Also ich glaube, ich will das noch unterstreichen. Das heißt immer, das ist das Problem dieser Länder. Und Sie haben die USA völlig zu Recht angesprochen. Ich würde auch Europa ansprechen. Denn das sind unsere Nachbarstaaten in Nordafrika. Wir geben ihnen aber kaum Zugang zu unseren Märkten, was den Freihandel betrifft. Also wir könnten sehr viel zum Positiven in diesen Ländern verändern, nicht nur, wenn wir unsere Außenpolitik dementsprechend ausrichten würden, sondern wenn wir auch wirtschaftlich, wir haben gerade ein Freihandelsabkommen der EU mit Mercosur, mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gemacht. Wieso nicht mit Nordafrika? Das sind unsere Nachbarn. Da liegen wahnsinnig viele Potenziale, auch von der Migration her. Wenn man den Menschen dort eine Zukunft bieten will, dann kann man das nur, wenn sich wirtschaftlich da was tut. Und da würde ich mir wünschen, dass Europa auch mehr Verantwortung übernimmt. Also politisch, aber auch wirtschaftlich wäre das eine riesige Chance, wenn man mit denen ein Freihandelsabkommen macht, was auch wirklich diesen Namen verdient.
Bachmann-Niroman, wird von zum Beispiel Großmacht USA nach wie vor diese Region und vor allen Dingen auch Iran immer noch von oben herab behandelt, im Zaum gehalten? Sie haben 1967 ist Ihr Buch erschienen, das in der Studentenbewegung auch eine große Rolle gespielt hat. Persienmodell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der freien Welt. Hat sich an dieser Weltsicht immer noch nichts richtig verändert?
Grundsätzlich würde ich sagen, nicht. Ich meine, die Situation, die jetzt in diesen Ländern herrscht, die ist nicht alleine dadurch zu erklären, dass diese Länder ihre eigenen Interessen nicht richtig wahrgenommen haben oder dass die Diktaturen nicht in der Lage waren, ihre Länder zu entwickeln und so weiter. Das schon. Aber zu einem großen Teil sind diese Situationen in den Ländern durch den Westen entstanden. Es ist immer gewollt worden, dass diese Länder Monokulturen sind, dass diese Länder als Öllieferanten, Lieferanten von Bananen, Lieferanten von Kaffee, was weiß ich, ihre Rolle haben. Und wehe ihnen, wenn sie von dieser Rolle abweichen wollten. Ein wunderbares Beispiel ist in meinem Land passiert, Mossadegh 1953, der einzige demokratische Staatsmann, den wir überhaupt je gehabt haben. Er wollte das Land entwickeln, selbstständig entwickeln und hat alle auch frei vom Öl, schon damals hat Mossadegh davon gesprochen, er hat gesagt, wir müssen eine unabhängige Wirtschaft vom Öl haben. Und er ist durch einen CIA-Putsch gestürzt worden. Und mit dem Schah hat man eine Diktatur aufgebaut, der bereit war, Öl zu liefern und die Rolle, die die Amerikaner wollten, die militärische, in der Region zu spielen.
Also der Schah war eine Marionette. Ja,
und auch jetzt, Sie sagen, also die Europäer könnten viel helfen. Die Europäer sollten keinen Schaden anrichten. Das ist am besten. Schauen Sie mal, wie viel die Europäische Union subventioniert in der Landwirtschaft, mit der die Landwirtschaft afrikanischer und asiatischer Länder zerstört werden. Das müssen Sie ändern. Also wenn Sie erstmal uns helfen wollen, helfen Sie erstmal, dass hier eine andere Politik herrscht.
Frau Transfeld, wäre das sehr wichtig, dass mehr eine Partnerschaft entsteht und nicht ein imperialistisches Gehabe, wie Bachmann-Niroman das gerade nochmal beschrieben hat?
Ja, selbstverständlich. Also ich denke, dass die Zeiten des Imperialismus sollten eigentlich vorbei sein. Dennoch finden sich solche Strukturen in institutioneller, wissenschaftlicher Zusammenarbeit eigentlich in überall ist diese Ungleichheit. Aber sie unterscheidet sich, sie ist nicht überall gleich. Also ich persönlich habe sehr viel mit dem Jemen zu tun und da ist es natürlich wirklich sehr extrem. Der Unterschied zwischen dem Jemen und Europa und auch den USA ist extrem. Das heißt, jede Zusammenarbeit ist irgendwo von oben herab. Und jetzt in der Situation, in der sich der Jemen nun befindet, die Regierung ist im Exil, der Staat existiert quasi nicht mehr. Da wurde das Land nicht eigentlich primär zum Spielball der Regionalmächte, also Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und
geht es auch da um Öl, um die Wege, die das Öl nehmen muss, zu verkürzen?
Ja, selbstverständlich.
Jemen als Stützpunkt?
Selbstverständlich auch. Mhm. Also es hat unterschiedliche Dimensionen, wie vorhin angesprochen. Es gibt ideologische, es gibt historische Partnerschaften, Allianzen, aber es gibt eben auch die Frage der Ressourcen. Saudi-Arabien hat mit Sicherheit auch das Interesse, eine Pipeline ans arabische Meer zu bauen, um so die Straße von Hormuz zu umgehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren sehr nah, sehr dicht dran, fast jeden Hafen zwischen dem eigenen Land und dem Suezkanal entweder direkt oder indirekt zu kontrollieren. Also natürlich geht es um die Seewege und um die Ressourcen. Aber was diese Ungleichheit angeht, definitiv konnten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate sich irgendwo eine Position in der Region und auch in der Welt erarbeiten, dass sie eben nicht nur Marionetten des Westens sind. Im Gegenteil, also sie können auch den Westen unter Druck setzen. Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch am Iran und der Art und Weise, wie der Iran mit unterschiedlichen Stellvertretern in der Region versucht, die USA und auch Europa unter Druck zu setzen, um eben eine bessere Verhandlungsposition zu haben.
Es ist ja enorm, dass mit so wenigen Drohnen, die pro Stück angeblich, habe ich gelesen, nur 20.000 Euro kosten, mitten in das Herz der Ölindustrie der Welt getroffen werden kann. Ein völlig asymmetrischer Krieg. Wo, Bahman Niromand und auch Herr Gögel, an Sie die Frage, kommen die Drohnen denn nun her? Kamen sie aus dem Jemen oder kamen sie doch aus Iran direkt?
Ich weiß es nicht genau. Also ich vermute, diese Drohnen kommen schon aus dem Iran. Aber dieser Anschlag, da muss man sehr lange darüber spekulieren, wer den ausgeübt haben könnte. Ich glaube, das kann man noch nicht oder bisher hat niemand richtige Beweise gebracht, woher das kam. Amerikaner behaupten aus dem Iran, auch die Saudis behaupten das. Aber so eindeutige Beweise haben sie noch nicht. Und ich überlege mir, was hätte Iran für ein Interesse jetzt, just in dieser sehr für das Land brisante Situation einen Vorwand zu liefern für einen Krieg. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Iraner, die sind brutal, die sind unmenschlich und so weiter, aber dumm sind sie nicht. Also so etwas würden sie, glaube ich, nicht riskieren. Es sei denn, irgendwelche radikalen Gruppen, die es natürlich auch innerhalb dieses Regimes gibt, dass die dann von sich aus so etwas gemacht haben. Ich kann aber mir nicht vorstellen, dass das mit dem Einverständnis der iranischen Regierung passiert.
Ich würde das gerne noch mal daran anknüpfen. Also wenn man sich die Geschichte der US-Außenpolitik anschaut, da kann man anfangen bei Mossadegh, was sie gemacht haben, oder auch Vietnam, Golf von Tonkin, El Salvador, viele andere Länder, wo teilweise der Pretext fabriziert wurde, um der Welt zu zeigen, Mensch, jetzt müssen wir als freie Superpower hier mal wirklich Ordnung
Vorwand
schaffen.
Vorwand für Krieg.
Vorwand, ganz genau. Ja. Und die Möglichkeit dort besteht eigentlich auch. Denn ich meine, selbst wenn das Drohnen aus iranischer Produktion waren, kann das eigentlich auch die USA benutzen und so weiter. Und worauf ich da nochmal hinweisen will, jetzt zurückzuverfolgen, ja, wer war denn das wirklich? Ich glaube, die USA führend als Rüstungsnation, aber auch viele andere Länder, die Drohnen jetzt schon einsetzen, haben gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet. Wenn ich mir vorstelle, was solche Drohnen auch anfangen könnten in großen Metropolen oder Versorgungseinrichtungen, was Sie gerade angedeutet haben in Ihrer Anmoderation. Also ich glaube, das ist unsagbar. Ja? Und wenn ein Land sich anmaßt, gegen Völkerrecht zu verstoßen, Leute zu massakrieren in anderen Ländern mit solchen Drohnen, dann braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass auch andere Staaten auf die Idee kommen, Mensch, das könnten wir doch eigentlich auch machen. Mhm. Das heißt, da ist eine neue Rüstungsspirale und Kriegsspirale oder Terrorspirale in Gang gesetzt worden, ohne auf die langfristigen Folgen zu achten. Und das ist wirklich fatal, gerade in der Region.
Heute sind es die Ölfabriken, morgen können es die Wasserentsalzungsanlagen sein, die ja auch genau. überlebenswichtig sind für viele Millionen Menschen. Naja. Aber die Frage, wenn man sich anschaut, die Reaktion, die Supermacht USA steht sehr schwach da. Mit einem völlig asymmetrischen Krieg wird sie vorgeführt. Und US-Präsident Trump rasselt aber nicht mit dem Säbel, ganz im Gegenteil. Er scheint zu versuchen, die Krise etwas einzudämmen. Was sagt uns das? Ändern sich die Machtverhältnisse da?
Ich glaube, auf jeden Fall ist es nicht mehr so, dass das Land mit der stärksten militärischen Macht in der Lage ist, alles durchzusetzen, was es will. Dadurch, dass dieser asymmetrische Krieg entstanden ist, dass die anderen Gruppen, ob das terroristische sind, auch andere Staaten, die Möglichkeit haben, Angriffe zu starten, die nicht durch eine reguläre militärische Macht geschehen, sondern einfach an Schwachstellen eines Landes angreifen. Dadurch ist eine andere Situation jetzt entstanden. Wenn man sich vorstellt, die größten Armeen der Welt konnten in Afghanistan die Taliban nicht besiegen. Nur dadurch, dass die Taliban den asymmetrischen Krieg führen. Und das ist eine neue Situation. Da muss man die ganze Sicherheitspolitik dementsprechend total verändern. Wie, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr so, dass zum Beispiel Israel jetzt als größte Militärmacht im Nahen Osten in der Lage wäre, zum Beispiel die libanesische Hezbollah zu vernichten. Mhm. Das geht nicht mehr.
Es ist nun interessant, wie man da neue Wege findet. Also die Vereinten Nationen als eine große Vereinigung, als ein Gremium, wo man sich ja nächste Woche auch treffen will, wären vielleicht ein Ort dafür, gemeinsam zu schauen, wie können wir Sicherheitspolitik, Klimapolitik, Ökonomie, Entwicklung zusammengreifen, um die Menschen auch in ihren Ländern halten zu können. Denn die wachsende Kriegsgefahr oder nicht nur die Gefahr, sondern der Syrienkrieg, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja auch eine Folge des Klimawandels, von Dürren. Also es ist eine hochexplosive Situation. Da gemeinsam nach Lösungen zu suchen, den Klimawandel hier wie dort zu bekämpfen, wäre dann doch das Gebot der Stunde, oder, Herr Fratscher?
Ja, das wäre die Gebot der Stunde. Und mich vielleicht nochmal zu verallgemeinern. Ich glaube, das, wo es im Augenblick dran hapert, ist wirklich ein multilateraler Ansatz, dass man Gemeinsamkeiten identifiziert, sagen, was sind unsere gemeinsamen Ziele? Und Klima ist so ein typisches Ziel, wo uns allen klar ist, es spielt sehr wohl eine Rolle, was im Mittleren Osten oder in China oder in Indien passiert. Wir alle sitzen da im gleichen Boot. Und das wirklich Dramatische ist, der Amerikaner und bei aller Kritik, Vietnam wurde angesprochen, Afghanistan, die Amerikaner waren zumindest für über 70 Jahre lang schon ja auch ein Anker der Stabilität, die Multilateralismus zumindest zu einem großen Teil mitgestaltet haben. Multilaterale Institutionen, die UN, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, also auch wirtschaftliche Institutionen, Welthandelsorganisationen. Und die Sorge der jetzigen amerikanischen, oder meine Sorge über die jetzige amerikanische Regierung ist, dass Donald Trump sich von diesem Multilateralismus verabschiedet hat, sondern eine bilaterale Politik macht, also nur im Interesse der USA handeln will. Und das ist, was es so schwierig macht, weil genau das ermöglicht eben nicht, gemeinsame Lösungen zu finden. Und da sehe ich dann auch wiederum, auf das Thema Europa zu kommen, eine wichtige Aufgabe und Verantwortung für Europa, die Europäische Union, weil hier ist ein Vakuum. Wir haben ein zunehmend autoritäres oder auch selbstbewusstes China auf der einen Seite. Wir haben einen USA, Amerika auf der anderen Seite, die immer stärker bilaterale Deals wollen, America first, also im Eigeninteresse handeln. Und wir brauchen eine Kraft, die wieder sagt, wir brauchen gemeinsame Verhandlungen, multilaterale Lösungen. Das kann nur Europa sein. Nur Europa hat das Gewicht, die Stimme. Und deshalb würde ich mir mehr Verantwortung von Europa wünschen, global gesehen, auch bei den Vereinten Nationen. Denn die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass diese multilateralen Institutionen immer stärker ausgehöhlt wurden.
Sie als neuen Player könnte man sich ja auch vorstellen, China. Und die Frage ist, die hinter allem steht, auch heute in unserer Sendung, wie wichtig ist die Klimapolitik als die Politik, die über allem steht? Also am Ende sitzen wir auf diesem Planeten und wenn er kaputt ist, dann hilft uns alles nichts, keine Sicherheitspolitik und auch keine sonstigen schlauen Überlegungen, wenn wir einfach unsere Ressource, unsere Lebensressource, sei es Wasser, Umwelt, nicht managen können. Und am Beispiel Chinas, helfen Sie mir weiter, Sie werden sich besser auskennen als ich, da sieht man ja auch die Zwickmühle, in der wir alle sitzen. China will viel tun für Umweltpolitik, tut auch viel, ist gleichzeitig aber der größte Emittent an Kohlendioxid. Wie kommen wir raus aus unseren Zwickmühlen?
Ja, ich glaube, wir müssten, also würde ich vorschlagen, zu differenzieren. Also natürlich mit 1,3 Milliarden Menschen und einer dynamisch wachsenden Industrie ist natürlich China der größte Emittent. Aber ich glaube, wir kommen der Wahrheit oder der Realität noch ein bisschen näher, wenn wir pro Kopf rechnen. Und da sind wir im Westen, also hier Bundesrepublik Deutschland, USA, Kanada, Japan, also noch weit vorne. Und das ist ein bisschen der Punkt, dass wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückblicken, wie bei uns die Industrialisierung ablief, in wie vielen Generationen das erforderlich war, auch dann um demokratische Prozesse, die entsprechende Kultur zu entwickeln, dann hat das sehr lange gedauert. Und jetzt China und auch andere Länder, die sogenannten BRICS-Staaten, machen teilweise eine rasante Entwicklung durch und hinken, wie ich finde, teilweise in kultureller Hinsicht, in demokratischer Hinsicht etwas hinterher. Und da, glaube ich, ist es auch sehr an uns, nochmal genau auch zurückzudenken, wie lange brauchten wir, was war erforderlich, um uns vielleicht zu unterstützen in dieser Entwicklung, um entsprechend gegenüber zum Beispiel China oder auch Indien eine angemessene Politik zu machen. Einerseits bestimmte Rücksichten zu nehmen, aber auf der anderen Seite auch bestimmte Angebote zu machen, die zum Beispiel auch Klimapolitik umfassen. Und Anfang des Jahres war ich in Peking und was dort zum Beispiel in Sachen Mobilität geschieht, in den großen Städten, die haben ja Dutzende von Millionen Städten, das ist eine große Herausforderung. Und da passiert auch sehr, sehr viel. Davon können wir auch lernen. Und genau solche Prozesse, solche bilateralen oder eher sogar multilateralen Prozesse, müssen eigentlich in Zukunft vorangetrieben werden. Und da hoffe ich dann auch vielleicht ein bisschen auf die Bundesregierung oder auf die neue Europäische Kommission.
Meine große Sorge ist, dass wir diesen starken Widerspruch haben, dass in China 1,3 Milliarden Menschen, aber immer noch über 100 Millionen Menschen, die in Armut leben. 100 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Und China hat sich ja hervorragend entwickelt. Ja, Sie sprechen es an, China ist in vielen Bereichen technologisch sehr fortgeschritten. Nehmen Sie Indien, auch mit 1,3 Milliarden Menschen, in dem die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze liegt. Oder Afrika mit 1 Milliarde Menschen. Also es gibt, da verstehe ich den Zielkonflikt. Wenn man bittere Armut hat, und sagt den Menschen dann, nee, aber ihr dürft jetzt nicht ein Auto benutzen oder nicht ein Mofa nutzen oder was auch immer, steht uns Europäern und Deutschen das eigentlich nicht an. Weil wir haben im Prinzip den höchsten pro Kopf, wie Sie völlig zu Recht sagen, Verbrauch. Also auch da ist Europa und ist Deutschland in der Verantwortung, diesen Ländern zu helfen, zu sagen, wir verstehen, ihr habt ganz andere Probleme, zum Beispiel über Technologie. Dass man also sagt, Deutschland hat mit die beste Technologie, ist mit am fortschrittlichsten. Wir teilen mit euch diese Technologie, sodass ihr auch davon profitieren könnt. Und das ist eigentlich der einzige Weg, in dem der Westen, gerade die starken europäischen Länder, sagen, wir geben auch diesen Ländern die Unterstützung. Das wird dann auch ordentlich Geld kosten, ist auch Teil des Paris-Abkommens, sodass diese ärmsten der armen Länder auch wirklich erstens Wachstum haben, Armut bekämpfen können und zweitens das in einer Art und Weise tun können, dass es eben keine zusätzliche Belastung für die Umwelt ist.
Ein Stichwort, das Sie gerade nannten, Technologie, ist das der Schlüsselbegriff für alle Transformationsprozesse, für die Umwandlung, den Strukturwandel, der eigentlich überall ansteht. Ich habe das Gefühl, wir sind so mitten in einer Umbruchzeit. Also wir hier müssen unser Lebensstil überdenken, und zwar nicht nur aus moralischen Gründen. Gleichzeitig auch über Mitteln und Nahen Osten sprechen. Da gibt es ja ein Beispiel, alleinstehend Israel als eine hochtechnologisierte Nation, die anschlussfähig ist, auch für die Zukunft, mit Know-how. Wäre das ein Beispiel, wie es auch in anderen Ländern dann gehen könnte, dass auch der Technologietransfer sehr wichtig ist? Als ja, Hilfe, ich finde das Wort Hilfe in dem Zusammenhang.
Wenn ich ja kurz nochmal was zu sagen könnte. Also ich denke, Technologien spielen natürlich eine große Rolle.
Ja.
Aber nicht nur. Ich denke, das, was sich um Technologien herum entwickelt, der Umgang damit, soziale Innovation, wie wir das nennen, ist ganz, ganz wesentlich. Ja? Also nur Technologie irgendwo hinzustellen, das ist ja teilweise der Fehler gewesen, glaube ich, von vielen entwicklungspolitischen Projekten. Da wurden ganz tolle, moderne deutsche Maschinen oder irgendwelche Gerätschaften in die Wüste gestellt und man merkte nach ein paar Wochen, funktioniert gar nicht, passt hier gar nicht. Ne? Also von daher würde ich das ein bisschen relativieren wollen, diese technologische Komponente, die maßgeblich ist, aber nicht alleine angesehen werden sollte, sondern gehören einfach noch andere Komponenten gesellschaftlicher Entwicklung dazu.
Können wir den Begriff erweitern auf Modernisierung in jeglicher Hinsicht?
Nachhaltige Modernisierung oder nachhaltige Transformation wäre vielleicht ein Begriff.
Ist denn das Wissen für diesen Strukturwandel vorhanden auf der Welt?
Demokratisierung. Ja. Und diese Länder müssen demokratisiert werden. Das ist das Problem. Solange das nicht passiert, solange die Menschen nicht mitbestimmen, was passiert, solange irgendwelche Diktaturen oder irgendwelche Alleinherrscher da sitzen, wird nichts passieren. Denn diese Alleinherrscher, denen kommt es immer nur darauf an, ihre eigene Macht zu erhalten. Und das ist nicht das Ziel einer Gesellschaft. Und das Ziel einer Gesellschaft wird nur bestimmt, wenn die Menschen, die dort leben, daran teilnehmen. Und dann ein zweites wollte ich sagen, wie man das verändern kann in Europa. Sie müssen mehr Konsumverzicht üben. Sie wollen alles haben und immer noch mehr haben. Wenn Sie so viel haben wollen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass man die Wälder in Brasilien kaputt macht, damit sie ihre Sachen bekommen.
Frau Trans,
wenn Sie im Winter Erdbeeren haben wollen, das geht einfach nicht. Ja, Sie müssen auch eine völlig andere Struktur haben, völlig anders denken. Wenn die Profitmaximierung das höchste Ziel einer Gesellschaft wird, und das ist das Ziel dieser Gesellschaften, der reichen Gesellschaften, dann kann man solche Ideen überhaupt begraben. Ja? Weil dann entsteht nichts.
Mhm. Frau Transfeld, würden Sie sagen, dass die jungen Gesellschaften auch in nahen Mitteln Ost, dass die die große Hoffnung sind für die Zeit nach dem Öl und den Machthabern?
Ich würde sagen, dass es definitiv eine Zeit gab, in der das auf jeden Fall so war. Aber derzeit, also gerade wenn man sich die Kriegsländer anguckt, sehen wir jetzt eine Generation, die wenig Bildung erhalten wird. Also es sieht eher schlecht aus, auch gerade was Demokratisierung angeht. Wir befinden uns eher in einer Zeit, in der Diktaturen wieder gestärkt werden. Von dem her sieht es wohl eher negativ aus.
Herr Göll, an Sie nochmal die Frage. Frau Transfeld hat es eben so gesagt, sie hat wenig Hoffnung, weil sie glaubt, dass die Diktaturen zunehmen. Sehen Sie das ähnlich? Dauert der Transformationsprozess noch sehr viel länger?
Ja, wissen Sie, als Zukunftsforscher ist man eigentlich gefordert, in etwas längeren Fristen zu denken. Und tatsächlich glaube ich, dass es in den jeweiligen Gesellschaften, teilweise kann man es ja auch bei uns beobachten, sowas wie Konjunkturen gibt. Es gibt also vielleicht progressive Phasen und dann wiederum, gerade wenn es erfolglos war, gibt es wieder so eine Art Backlash. Auch bei der Frauenbewegung ist ja dieser Begriff dann auch geprägt worden, nicht zu Unrecht. Also von daher glaube ich auch, die jetzige Phase ist eher ein Backlash, also dass Ansätze progressiver Art eher wieder, sagen wir mal, gehemmt werden, blockiert werden, kriminalisiert werden sogar. Aber ich bin sicher, dass aufgrund der ökonomischen Entwicklung, der sozialen, der kulturellen Entwicklung gerade Jugendliche auch in der Region auch künftig, sei es erst in 5 oder 10 Jahren, eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist also bei unserem großen Projekt eigentlich auch von vielen Experten aus der Region betont worden, dass eigentlich viel Hoffnung, vielleicht manchmal zu Unrecht, auf die junge Generation gerichtet ist. Und wenn man sich bei uns zurückdenkt oder zurückversetzt hier in Westdeutschland damals, 68er-Bewegung oder auch in Frankreich, das waren ja Bewegungen, die von der jungen Generation ausgingen, die im Prinzip fast auch gerichtet waren gegen die alte Generation, ja, die viele Dinge nicht geschafft haben. Da gab es Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit und so weiter. Und ich bin relativ sicher, ich habe das dann in Ägypten 2 Jahre selber erleben können, dass da die Unzufriedenheit gerade bei Studierenden, bei Schülerinnen, Schülern in der jungen Generation wirklich dann auch anwächst. Und wenn dann Alternativen da sind in den Köpfen oder in den Schubladen, dann besteht da die Möglichkeit, dass sich da dann doch was verändert. Auch das wiederum eine Herausforderung für die deutsche Außenpolitik, da genauer hinzugucken, wo kann man mit welchen Mitteln vielleicht das eine oder andere unterstützen, bei aller Vorsicht, die da geboten ist.
Herr Fratscher, Fridays for Future, das ist eine unglaubliche Bewegung, die sich entwickelt hat, auch dank der Digitalisierung der sozialen Medien. Greta Thunberg wird sogar vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Senkrechtstarter. Also das lässt doch hoffen, dass junge Bewegungen sehr schnell sehr wirksam werden können.
Ja, und das ist das enorm Positive daran. Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne Fridays for Future wir heute dieses Klimapaket nicht gesehen hätten. Ich will so ein bisschen widersprechen. Wir haben eben über Demokratie gesprochen. Ich glaube, natürlich ist Demokratisierung, Demokratie wichtig. Aber Demokratie schützt vor Schaden nicht. Wer richtet den größten Klimaschaden? Wer ist dafür verantwortlich? Das sind Demokratien. Vergleichen Sie Indien und China. China ist ein autokratisches Regime, kommunistisches Regime. Also weit weg von einer Demokratie, hat aber deutlich mehr Fortschritte gemacht als die größte Demokratie der Welt, nämlich Indien. Also Demokratie per se ist keine Garantie, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Deshalb brauchen wir Zivilcourage, wir brauchen ziviles Engagement. Und genau da passt dieses Fridays for Future rein. Und ich würde mir wünschen, ja, also für mich ist das so der Vergleich mit den 68ern. Das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, die viel verändert haben. Das hat 2 Jahre gedauert, bis das dann bewusst wurde. Aber das ist, glaube ich, unsere beste Hoffnung, dass die junge Generation bewusster, selbstbewusster auftritt und der älteren Generation zeigt, wo es lang geht. Das ist eigentlich für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, denn ich befürchte, viele der Älteren halten sich zu sehr am Status quo fest, sind zu wenig flexibel und wir brauchen jetzt keine graduelle Änderung, sondern wir brauchen gerade im Bereich Klimaschutz sehr schnell sehr große Veränderungen.
Bachmann Niroman, Sie als Elder Statesman auch hier in unserer Sendung, Sie waren bei der Studentenbewegung dabei, ist die Jugend für Sie auch die große Hoffnung?
Bitte,
ist die Jugend auch für Sie die große Hoffnung?
Ja, für mich ist die einzige Hoffnung eigentlich. Diese Jugend, die heute auf die Straße gegangen ist, das sind ja Millionen Menschen und die kämpfen für eine gemeinsame Sache. Und ich glaube, das wird in die Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin sehr, sehr glücklich über das, was heute in der Welt stattgefunden hat.
Das war das Schlusswort des Wortwechsels. Kampf um Ressourcen vom Nahen Osten bis zum Klimapaket. Danke an Bachmann Niromant, Marike Transfeld, Marcel Fratscher und Edgar Göll. Gleich hier unsere Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tinberg.